Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hi, hier ist wieder der Gamondocast, der Podcast für ein neues Jahrzehnt. Wir nehmen zwar jetzt noch 2019 auf und ich glaube, ich nehme es zurück. Irgendwie habe ich jetzt sehr viel versprochen mit dem Podcast fürs nächste Jahrzehnt.
Ja, das
ist. Aber er kommt bestimmt 2020 raus. Egal. Markus ist hier. Hi.
Ja, hallo.
Anton ist auch da.
Hi.
Und ich bin Jan. Da sind wir mal wieder, das Trio. Zuletzt hatten wir über die Spiele 2019 gesprochen. Habt ihr denn jetzt die Feiertage noch genutzt, um was Neues zu spielen?
Tatsächlich nicht. Also ich spiele immer noch das gleiche Spiel, immer noch Trails of Cold Steel 3. Ich bin da jetzt allerdings tatsächlich jetzt ein bisschen weiter. Ich habe das Gefühl, es kommt da nicht mehr so viel. Ich glaube, ich bin nah am Ende, denke ich mal.
Nur noch 50 Stunden oder was?
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, es gab auch keine Spiele zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Oh, ich hatte übrigens Geburtstag.
Ja, oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist auch so ein armes Schwein.
Ja, auch so ein armes Schwein.
Ich hatte auch vor kurzem Geburtstag. Ich hatte am zweiten Geburtstag und meine Schwester hat auch diesen Monat Geburtstag. Das heißt.
Oh Mann, das sind alles arme Schweine. Sind
auch immer.
Ja, ja. Ich hab aber links ein etwas zum Gaming geschenkt bekommen, nämlich Skurriles Gaming-Wissen, ein Buch. Verrückte Fakten aus der Gaming-Welt oder aus der Videospiele-Welt.
Wusstest du, dass Pac-Man ursprünglich Pac-Man hieß?
Das wusste ich tatsächlich schon. Haben sie auf dem amerikanischen Markt haben sie gesagt, ah nee, das könnte man...
Da könnte man bei dem PE was wegmachen.
Und Mario hieß Jumpman.
Ja, Mario hieß Jumpman.
Ja. Das ist richtig, ja. Steht wahrscheinlich auch alles hier in diesem Buch. Ich habe ein paar Seiten schon gelesen. Es ist tatsächlich interessant. Viele Sachen weiß ich tatsächlich und ich glaube, ich bin ein zu großer Nerd oder sowas, dass ich. Aber das sind 600, über 600 Fakten. Also da ist bestimmt auch irgendwas Neues für mich dabei, was ganz interessant ist. Was habt ihr denn geschenkt bekommen? Cool. Hast du was Gaming-Geschenke oder sowas?
Na, bei mir ist die Sache. Ich bin in Anführungsstrichen zu gut informiert, beziehungsweise ich kaufe eh immer alle Sachen, die ich haben will, selber. Und ich will auch nichts irgendwie auf meine Wunschliste oder so schmeißen, weil im Zweifelsfalle sehe ich dann irgendwelche Angebote oder so schneller. Und dann will ich auch nicht, dass irgendwer jemand zum, keine Ahnung, Mediamarkt oder so gibt und dann geht und dann 70 Euro für irgendwas ausgibt.
Oh, zynisch wie immer. Anton, hast du irgendwas Cooles gekriegt, bekommen?
Ja, bei uns ist so Weihnachtstierchen, haben wir dieses Jahr nur die Kinder beschenkt, einfach. Also, ich habe zwei Neffen was geholt und so. Ich habe was trotzdem gekriegt von der Oma und so weiter, geldtechnisch. Und dann hole ich mir selber was.
Geld, das wichtigste Utensil fürs Gaming.
Ja. Das soll ergeben.
Ein sehr nüchternes Weihnachtsfest für uns alle.
Ich bin zufrieden.
Ach nö.
Ich auch. Also ich habe
ja andere Sachen bekommen, aber halt keine Gaming-Sachen.
Na gut.
Also Essen war schön, ja.
Ja.
Ich habe mich vollgefressen. Jetzt habe ich Ladung für die nächsten 2-3 Wochen, die ich ohne Essen durchhalten kann.
Ja. Oh ja, ich habe gestern zu viel gefuttert. Super viel. Aber ja, es war jetzt nicht Weihnachten, aber trotzdem habe ich zu viel gefressen.
Hast du denn nur gefuttert oder hast du auch was gespielt, Anton?
Wie angekündigt, Deus Ex Mankind Divine, die Hauptstory habe ich durch als Pazifist. Ich habe keinen einzigen AI-Kumpan getötet, keinen einzigen Feind getötet, keinen einzigen Boss getötet. Habe ich bei bei Human Revolution auch versucht, bei der ursprünglichen Version ging das ja gar nicht. Das haben die erst in der, Game of the Year oder so Edition gefixt. Ja, und jetzt bleibt noch Breach-Modus und 2 oder 3 DLCs in Mankind Divided. Sonst, was habe ich gespielt? Was Neues, was Altes und was Geborgenes?
Und was Blaues.
Was Blaues? Nee, ich war blau. So, ich habe mir Trepunk 2 die Demo runtergeladen. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ein Shooter à la, wer den ersten Teil von 4 gespielt hat und sich an diese Bürokomplexe erinnert, mit Verlangsamung und ja, viel Ballern. Gute AI habe ich nicht gesehen in der Demo, aber das ist erstmal so nur ein Demo, mal gucken. Aber ich die Verlangsamung, Distanz und ganze Schüsse und Explosionen, Zeitloop ist cool. Was meinst du dazu?
Ich würde nicht wirklich sagen, dass es ein gutes Spiel ist, aber es hat mir Spaß gemacht. Es hatte halt das, wie du sagst, das Vierartige auch mit den ganzen Partikeleffekten, quasi, dass man eine halbe Wand abreißt, wenn man auf irgendwas schießt. Die Gore-Effekte waren dann auch übertrieben splatterig, das war alles lustig. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein wirklich nennenswertes Spiel bei rauskommt, aber es ist zumindest eine gute Erinnerung, dass es mehr Spiele wie 4 geben könnte.
Ja, für mich klang das komplett irgendwie nach 4, auch mit dieser komischen Horror-Einlage dazwischen, mit diesem Korridor, wo die Türe auf einmal schließt und irgendwie Monster verfolgen kurz. Haha, gespoilert die Demo. Haha. Was gab es noch interessant? Es gab auf jeden Fall Gothic Playable Teaser ist rausgekommen.
Ja, für alle. Wer hat das alles bekommen? Also ich habe es bekommen, aber ich weiß nicht hundertprozentig warum.
Ursprünglich stand da eigentlich für Alex-Besitzer. Kann das sein? Okay. Hast du Alex?
Ich glaube nicht.
Und sonst kann man sich das im Steam im Shop einfach suchen. Gothic Playable Teaser. Da findet man die Seite.
Und da hat dann ja, wer ist überhaupt der Publisher derzeit von Gothic?
THQ Nordic ist der Publisher, aber der Entwickler ist leider nicht Piranha Bytes, sondern THQ Nordic Barcelona. Und was haben die gemacht? Die haben auf jeden Fall komplettes Remake für den ersten Teil angefangen oder wollen halt mit dieser Demo oder Playable Teaser halt Feedback der Community einholen. Basiert das Ganze auf Unreal 4 Engine. Sieht ziemlich nett aus, sag ich mal. Ich habe jetzt, die Demo geht eigentlich eine Stunde lang. Ich habe da 3,5 Stunden verbracht, so sehe ich gerade. Also mir machen solche Spiele halt Spaß. Das größte Manko, würde ich jetzt gerade sagen, ist noch irgendwie die Kampfmechanik. Wenn man im Kampf bestimmte Leute anfokussiert, also die Gegner, kommt das zu endlich dem For Honor-Spiel die Mechanik raus mit diesen irgendwie 3 Richtungen, Blocken, Angreifen und so weiter. Ich hab's, ja, das war so komisch und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert bei mir. Dann habe ich das einfach ohne Fokussieren gemacht, also die ganz normal gekämpft. So. Ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, trotz den ganzen Bugs und so weiter. Es gibt sogar Achievements, 29 Stück. 5 davon sind bei mir durchgeglitscht und gebuggt, haben sich nicht freischalten lassen. Man spielt praktisch den Prolog, wenn man da in dieses Gefängnis halt mit dem Aufzug runterfährt und dann bis zum Eintritt in das erste alte Lager halt in den Minen da. Ja, was soll man sagen? Der Hauptprotagonist spricht zu viel irgendwie, gefühlstechnisch, im Vergleich zum ursprünglichen Gothic. Das hat ein bisschen genervt am Anfang halt. Ne? Das hat nicht aufgehört. Das hat alles kommentiert. Oh, was ist das? Oh, ich nehme mal diese Fackel. Oh, was kann ich hier nachgucken? Oh, was ist das? Und so hört sich so nach schlechtem Pornodialog an. So,
ich bin stärker.
Warum liegt hier Stroh? Oh, warum hier ist eine Fackel? Ich nehme mal die Fackel. Dann mit sich selbst halt. Ne?
Wow.
Mal gucken.
Ja, wie ist es technisch so? Ich meine, du hast jetzt schon von ein bisschen Bugs und Glitches gesprochen, aber wie ist es halt so optisch?
Optisch ist es ansprechend. Man merkt, dass das noch ganz früh in der Entwicklungsphase ist, aber das ist halt Unreal 4 und die Effekte sind da immer sehr nett. Also die Partikel und so weiter, Effekte. Das ist Lief bei mir sogar mit meinem 970er GTX noch im spielbaren Bereich. Das Spiel hat sich automatisch irgendwie auf maximale Pulle eingestellt. Ich habe dann Anti-Aliasing und Schatten runtergedreht. Dann ging's, konnte ich zwischen 30 und 45 FPS spielen. Und die Texturen sind noch auf jeden Fall da in der Demo am Flackern und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, das ist tatsächlich nur so, kann man das als technische Demo eher bezeichnen halt, zum Ausprobieren. Ja. Jetzt sammeln wir halt Feedback von der Community und schauen, ob die das entwickeln. Ja. Oder wie die das entwickeln, sagen wir so mal.
Auch wenn ich ja sagen muss, wäre da nicht irgendwie eine Fortsetzung interessanter? Ich weiß, dass die letzten Gothic-Teile zwar alle nicht so gut ankamen, aber braucht man ein Remake vom ersten Teil?
Ja gut, wenn man neues Publikum ansprechen will, bestimmt. Es gab auch die ganzen, seit letzten 2 Jahren eigentlich einen Fanmade-Remake auf der Crysis Engine. Den habe ich leider noch nicht ausprobieren können. Ich weiß nicht, ob das durch diese Community-Mod entstanden ist, also dieses Projekt an sich. Weil die dachten so, die Leute interessiert das. Also gab es anscheinend Interessenten dafür. Also würde ich mal behaupten. Ja. Alternativ, was haben wir denn? Alternativ haben wir immer noch die Reason-Reihe von Piranha Bytes und Alex jetzt, ne? Wenn man so neuere Gothic-ähnliche Spiele spielen mag. Also nicht Gothic 4. Sowas halt.
Jetzt könnte ich dich ja fragen, dich als Witcher-Fan und Experten, hast du denn schon die Serie geguckt?
Oh. Leider ja. Und
so schlimm.
Nicht nur leider. Sag mal so, also wie das inszeniert ist, wie die Kameraarbeit gemacht ist, wie die Schauspieler, also die Hauptschauspieler gemacht sind, passt also zu den Büchern soweit. Also meiner Meinung nach. Ich fand am besten Geralt und Rittersporn halt. Und ihre Dialoge, das war das Beste an dem Ganzen. Musik ist sehr passend gewählt. Ja, da gibt es sehr viele Probleme, sagen wir so, mit neu eingeführten Sachen, die überhaupt nicht in Büchern vorkommen. Oder mit dem Plot selbst, weil die bestimmte Änderungen hinzugefügt haben oder die logisch nicht so viel Sinn ergeben. Und das noch, was war das nochmal? Ach so, dass die machen in der Serie einfach so Zeitsprünge in der Story, kündigen das gar nicht an, schreiben gar nicht auf. Und dann saß ich zum Beispiel, also ich habe die Bücher gelesen und die Spiele gespielt und ich saß da und ich musste erstmal überlegen, was da überhaupt abgeht. Ne? Ich saß dann mit einem Freund da, ne? Der hat weder die Bücher noch die Spiele gespielt, der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, also von der Logik her, vom Verlauf her und so weiter. Ich habe dann im Teil so die Sachen erklärt, die eigentlich in der Serie nicht erklärt werden. Das war ein bisschen blöde. Ich hoffe, die bessern sich zu der zweiten Staffel. Dann gibt es noch sehr viele, ja, so Zweitcharaktere, die eigentlich vom Verhalten und vom auch irgendwie umgeschrieben worden sind und verändert worden sind, das auch nicht wirklich reinpasst. Das ja, also, genauso viele genauso viele negative Punkte wie teils positive Punkte da. Also, es ist schwierig. Also, ich habe kein Rage dabei gekriegt oder so, aber ich war sehr, sehr verwirrt über den Verlauf. Da hat sich der Kollege ja aufgeregt, obwohl der dann, ja, das, die erste Berührung mit dem Witcher-Universum war das bei ihm.
Ja, ich hatte gehört, der Plan war dann auch Kurzgeschichten zu adaptieren, die quasi vor dem ersten Buch anfangen. War das dann eventuell das Problem mit den Zeitsprüngen?
Ja, die haben die ersten 3 oder 4 Bücher vermischt einfach. Die ersten 2 Bücher der Saga, das sind die Kurzgeschichten über Geralt und seine, was der so gemacht hat, wie der Rittersporn kennenlernt, wie der Yennefer kennenlernt, wie sich und so weiter. Ne? Ciri kam erst ab dem 3. Buch, da fängt diese große Geschichte von dem Kind der Prophezeiung und so weiter an. Und die haben das so vermischt, die Kurzgeschichten, dass das, ja, zeitlich passt das nicht und bei bestimmten Sachen sind dann unlogisch, wieso die jetzt aufeinandertreffen, warum kennt sie von ihm und so weiter. Das sind so, naja, wie gesagt, das ist nicht gut gelungen auf jeden Fall.
Ich habe ja nur die erste Folge geguckt, aber tatsächlich fand ich dann auch bei der ersten Folge das irgendwie sehr unglücklich mit diesem Vermischen von den zwei Plots. Weil in der ersten Folge hast du quasi so einen Standalone-Geralt-Plot und halt die Anfänge von der ganzen Geschichte mit Ciri und so. Und zweiteres fand ich jetzt auch nicht super ansprechend. Da hatte ich irgendwie eher das Problem mit, weil keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, die ganze Struktur ist ein bisschen Game of Thrones-y, aber auch nicht so gut.
Ja, die haben ja, das Problem ist auch, Netflix hat dann so geprallt, dass das so der Game of Thrones Killer sein soll und dann.
Ja, und das ist so mein anderes Problem. Da kann ich aber jetzt auch Netflix nicht böse für sein. Allgemeines Fantasy-Serien-Problem, die Budgets beziehungsweise die Effekte sind immer noch nicht da, außer man hat dieses HBO-Budget von, keine Ahnung, 50 Millionen pro Folge.
Na gut, bei Game of Thrones
also war das Monster auch vom Anfang sah scheiße aus.
Ja, bei Game of Thrones war das auch nicht direkt vom Anfang das Budget da, ne? Also die haben das gegen die vierte, fünfte Staffel.
Im Vergleich schon massiv. Ja? Schon.
Okay, ne, genauen Zahlen kenne ich, ich kann nur vom
interessant, Game of Thrones hat dann ja in der Adaption viel rumgetrickst, dass quasi die ganzen Schlachten insbesondere am Anfang meist irgendwie übersprungen wurden. Man hat quasi den Anfang und das Ende gesehen. Und bei Witcher hast du so eine Schlacht mittendrin, wo du dann so siehst, warum die das gemacht haben bei Game of Thrones, weil sah dann halt ein bisschen dürftig aus im Vergleich zu was man vielleicht erwartet, nachdem man Herr der Ringe und Game of Thrones Kram gesehen hat.
Ja, man merkt also, wenn man zum Beispiel große Schlachten nicht zeigen will oder so, da hat man auch beim Game of Thrones gemerkt, dass man mit der Kameraeinstellung getrickst hat, zum Beispiel viele Nahaufnahmen im Kampf, ne? Also damit man nicht große Schlachtfeld anzeigt und so weiter. Ne? Wie gesagt, das ist so, ich glaube, ab der dritten, vierten Staffel wird das richtig pompös von der Aufmachung her bei Game of Thrones. Mal schauen, wie gesagt, also es wurden auf jeden Fall die Leute, die für die Kostüme bei Witcher verantwortlich waren, sind gefeuert worden. In der zweiten Staffel gibt es dann neue.
Okay.
Die nilfgaardische Rüstung hat dann alle aufgereckt. Die sahen ein bisschen wie getrocknete Pflaumen aus.
Okay.
Also in Spielen sahen die eher passend zu den Bücher-Sachen als so jetzt.
Okay, naja. Ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich bin jetzt aber nicht gehypt auf die zweite Staffel. Ich bin so, sag ich dazu, zu der Serie gerade. Also.
Aber Henry Cavill war unterhaltsam.
Den fand ich cool. Gesagt.
Das einzige Problem, was ich hatte, ist irgendwie so ein sehr spezielles Problem, weil ich halt nur die Spiele kenne. Ich finde, er hat sich immer noch zu viel bewegt. Also er ist irgendwie extrem stoisch. Aber ich will so dieses wirklich Videospielartige Stoisch, dass er sich gar nicht bewegt.
Der Geralt?
Irgendwie bin ich das so gewohnt. Nee, das ist dann auch mein Vorschlag für meine geplante Deus Ex Fernsehserie mit JC Denton, dass der sich dann auch nicht bewegen darf während Dialogen.
Ach so. Ja. Ja, wie gesagt, am besten fand ich den Hexer selbst, also Geralt und Rittersporn eigentlich. Die haben, ja. Was soll man dazu?
Aber naja, ich meine, als Hardcore-Fan ist das ja schon zumindest ein zumindest kleines Lob, wenn du sagst, dass du dich immer noch dann auf die zweite Staffel in Anführungsstrichen freust oder dass du gerne eine zweite sehen möchtest.
Ich würde gerne sehen, wie das sich entwickelt. Wenn sie das besser hinkriegen, dann ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht gehypt. Also ich fand das ja mittelmäßig, sagen wir so mal. Und ich fand, wie gesagt, diese Änderung der Plot und die Änderung, ja, die fand ich unlogisch so. Ich weiß nicht, warum das so gemacht hat, weil die ersten zwei Bücher eigentlich mit den Kurzgeschichten perfekt eigentlich für die erste Staffel passen würden, einfach, weil man nimmt dann die einzelne Geschichte und verpackt das in eine Folge und dann hat man die erste Staffel eigentlich.
Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, da ist halt irgendwie so dieser Game of Thrones-Effekt, dass sie dann gesagt haben, es muss so wie Game of Thrones aussehen mit den ineinander verwebten Plot-Sachen und dass du direkt einen großen Hauptplot brauchst.
Ah, okay.
Habe ich das Gefühl, ich kann es nicht sagen. Und ich habe auch nur die erste Folge geguckt.
Klingt logisch halt, aber ja. Auch das Ergebnis ist.
Ja. Naja.
Und sonst, was habe ich alles gespielt? Broforce habe ich wieder gespielt.
Oh, Broforce. Ah, das habe ich auch gespielt. Also nicht jetzt, aber das vor ein paar Monaten, vielleicht sogar vor ein paar Jahren.
Macht immer noch Bock, macht immer noch Laune. Auch alleine kann man auch mit zu vier Leuten spielen.
Ich würde ja fast behaupten, alleine spielt sich es am besten, weil ich glaube, es ist lustig mit mehreren Leuten, aber auch irgendwie ein Albtraum.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil du dann schnell die Levels kaputt schießt und dann nicht mehr weiterkommst.
Ja. Das Lustige, was wir heute noch ausprobieren wollten, eigentlich mit einem Freund von mir noch, dieses Feature von Steam, dass man die lokalen Spiele eigentlich via Netz spielen kann. Mhm. Das hieße dann, nur einer bräuchte das Spiel an sich. Ne? Dann connectet der andere irgendwie und spielt remote. Wie eine lokale Session, so gesehen. Und mit Brominator und Brobocop, das wird spaßig.
Ah, oh, ja.
Ja, und bei euch so, ja.
bei mir spieletechnisch auch nicht unbedingt was Neues. Ich hatte jetzt mal zwischendurch mich mal endlich durch Gears of War 4 geschlichen und Gears 5 angefangen.
Oh, und?
Ich warte noch so ein bisschen darauf bei Gears 5, dass jetzt so die Sachen anfangen, wo die so ein bisschen unikal sind für den fünften Teil, was ich so von Reviews gehört habe. Aber ich find's okay. Ich habe letztens jemandem gesagt, für mich ist Gears of War ist mein Fast and Furious. Es ist irgendwie so komisch hypermaskulin und ein bisschen gleichzeitig homoerotisch und homophob und ein bisschen bla teilweise, aber bei mir hat es jetzt gerade geklopft. Irgendjemand oben ist irgendwas am Arbeiten. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.
Das zweite Klopfen habe ich gehört. Es hörte sich so an, als ob jemand bei dir rein will.
Hier kommt keiner rein.
Das waren die Fans von Gears of War.
Ja, aber ich habe meine Defenses aufgestellt und meine Sentry Guns und bla, irgendwas Gears of War. Nee, keine Ahnung, ich mag die Spiele, auch wenn auf eine teilweise etwas augenzwinkernde Weise, weil es teilweise dann schon etwas peinlich ist. Teilweise hat es interessanten Lore, wo nichts richtig rauskommt. Was aber anzumerken ist, ist, dass die Spiele grundsätzlich alle unterhaltsam sind, wenn auch für heutige Verhältnisse teilweise ein bisschen lahmarschig mit dem Covershooter. Sehen halt sehr hübsch aus und trotz, dass das alles irgendwelche komischen Steroiden oder Synthol-Monster sind, mag ich die Charaktere auch grundsätzlich.
Ich mag die Stilistik von dem Teil auch nicht so wirklich. Also ist nicht meins, einfach.
Ja. Da muss man sagen, das ist etwas, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Nachdem bei Halo ja Bungie weggegangen ist, und sich da quasi ein eigenes Studio gegründet hat, was dann nur noch Halo-Spiele macht. Irgendwie hat das nicht so toll geklappt. Ich finde, bei Gears of War funktioniert das aber besser, weil da ist exakt dasselbe passiert. Also Epic macht ja jetzt die aktuellen Gears-Spiele nicht mehr nach dem dritten Teil. Und das macht jetzt The Coalition, was quasi ein eigenes Gears of War-Studio ist. Aber die trauen sich halt auch mehr und entsprechend stilistisch hat es da auch einige Änderungen zum Positiven gegeben. Also es ist dieses Argument von wegen realistisches Braun, was die ersten drei Titel zu Recht einen irgendwie ein bisschen hatten, das zählt nicht mehr so richtig. Also die sind schon da ein bisschen optisch ansprechender und ja, ich mag's. Ist vermutlich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein sehr guter Titel ist, den ich dann 2019 mehr oder weniger verpasst habe, aber ne.
Kann man noch nachholen.
Kann man noch nachholen, bin ich gerade dran.
Ja. dann ist das ja nicht so dramatisch.
Tja.
Nee. Ja, und ja, ich warte noch auf noch neue Spiele. Ich habe jetzt aktuell ja schon, wie schon am Anfang gesagt, spiele ich noch Trails of Cold Steel 3 weiter. Aber ich freue mich schon auf das nächste kommende Jahr. Da erscheinen ja einige Spiele. Da sind ja neben einigen Spielen, wo ich noch nicht weiß, ob sie jetzt wirklich gut werden, gibt es einige Titel, wo ich weiß, dass sie wahrscheinlich gut werden. Cyberpunk zum Beispiel ist sicherlich auch ein Titel, auf den Anton wartet.
Oh ja. Ganz heiß und gespannt. Deshalb habe ich Deus Ex wieder angefangen, damit ich Cyberpunk mich auf Cyberpunk vorbereite. Ja, mental.
Also dich seelisch drauf vorbereiten. Na, ich bin mal gespannt, was das wird. Aber es kommt halt auch Yakuza 7 in Japan sogar schon jetzt, ich glaube, in 3 Wochen. In 3 Wochen müsste das Titel schon draußen sein. Deswegen. Ja,
ich glaube, wir haben es beim letzten Podcast kurz angesprochen. Ursprünglich kommen sie ja immer eigentlich so zu Weihnachten raus, aber da gab es, glaube ich, eine Verschiebung.
Ja, aber da ist die Marketingmaschinerie ja schon am Arbeiten ohne Ende. Also die haben ja jetzt da, ja, ich sag mal, ein Video nach dem anderen rausgehauen. Eins hatten wir jetzt auch bei uns jetzt nochmal auf die Newsseite gepackt. Also wer das dann sehen möchte, der kann das dann bei uns auf der Seite sehen, gamondo.de. Da wird jetzt in erster Linie das neue Kampfsystem vorgestellt. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt ein rundenbasiertes Kampfsystem. Also es wird jetzt noch mehr Rollenspiel, als es schon vorher war. Eigentlich könnte man dann direkt sagen, dass es ein klassisches, also schon fast klassisches Rollenspiel ist, nur mit einem ganz besonderen Setting. Fand ich sehr schön. Habt ihr das mitbekommen mit dem Kazama? Der Kiryu Kazama ist ja auch in dem, ich glaube in Japan war das in der Demo. Habt ihr das mitbekommen?
Ach so, ja, er ist irgendwie am Ende in einer Cutscene und das sieht so aus, als würde man eventuell gegen ihn kämpfen oder so, meine ich gehört zu haben.
Ich weiß gar nicht mehr genau, also das, was ich jetzt erzähle, ist jetzt so mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich meine gelesen zu haben, dass man gegen den kämpft. Man selbst spielt rundenbasiert, aber Kiryu Kazama, der hält sich nicht dran, der spielt halt in Echtzeit und du hast halt nur dein rundenbasiertes Kampfsystem. Kann aber auch sein, dass das irgendwie ein Witz war von irgendjemandem. Wenn das so wäre, fände ich das wahnsinnig witzig.
Kann man das jetzt Yakuza of Might and Magic nennen?
Aber das wäre
ja, ich meine, dankbarerweise wird es jetzt, glaube ich, endlich in USA und Europa dann endlich Like a Dragon genannt.
Ja, das wird der Zusatztitel sein.
Ja. Was ich gut finde, weil in den Yakuza-Spielen, ich will nicht sagen, es geht nicht um Yakuza, aber man ist nie Yakuza. Das ist irgendwie mal ein bisschen falsche Werbung. Ich glaube, man verbringt, die volle Zeit von 1,5 Spielen von den 6 Spielen und diversen Sequels, die rausgekommen sind, ist man irgendwie Yakuza und sonst ist man meistens rausgeschmissen oder gegen die Yakuza.
Ja, ich finde den Titel tatsächlich auch nicht sonderlich gut gewählt. Allerdings muss ich sagen, dass das Spiel jetzt bei uns ist nur den Zusatztitel Like a Dragon, also für die neue Episode. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird, glaube ich, auch gar nicht bei uns Yakuza 7 genannt, sondern ich glaube nur Yakuza Like a Dragon in Japan.
Halt, ich meine, macht halt Sinn, weil es ist ja auch quasi ein Reboot. Naja, nicht Reboot, aber es ist halt jetzt quasi unabhängig von den vorherigen Titeln.
Ja, klar, ist so viel neu. Wir haben eine neue Hauptfigur, den Ichiban Kasuga. Wir spielen nicht mehr in Tokio, sondern in Yokohama. Obwohl es jetzt auch bei der normalen Reihe ja auch in andere Städte ging.
Es sind, glaube ich, tatsächlich 3 Settings und Yokohama ist das neue. Und ich glaube, ansonsten ist es halt trotzdem wieder Tokio, beziehungsweise, wie heißt der fiktive Stadtteil nochmal?
Kamurocho.
Und Sotenbori, was ja auch in Zero und
ja, das ist dann in Osaka
und anderen Spielen.
Ja, das ist, da bin ich jetzt übrigens tatsächlich dann halt auch, ich bin ja in den ersten 3 Wochen wieder in Japan, dann sind wir auch in Osaka und da sind wir dann im Original heißt es ja, also in der richtigen Welt heißt es ja Dotenbori. Das gibt's ja wirklich, dieses Viertel. In der Yakuza-Reihe heißt gleich Sottenbody. Auch sehr schön. Aber was ich noch sagen wollte, der japanische Titel ist ja Yakuza 7 Hikari no Yami no Yuki. Also Yakuza 7, im Englischen haben sie es mit Whereabouts of Light and Darkness. Also, ja.
Ist es dann auch nicht mehr Shinryu Gagotoku?
Ja, ja, es ist tatsächlich jetzt Yakuza 7. Also Gagotoku 7 halt. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt, wie die das jetzt dann wirklich letztendlich dann bei uns nennen werden. Bei uns dauert es ja dann ein bisschen länger, bis er dann erscheint. Aber auch nächstes Jahr, glaube ich, dann.
Sommer haben sie, glaube ich, ursprünglich angekündigt. Ich meine, ja, das war, glaube ich, bevor es sich in Japan verschoben hat, also kann sich das eventuell noch ein bisschen verschieben, aber ich denke, nachdem sie mit den letzten Teilen ganz gut gefahren sind, wird es wohl Sommer, Spätsommer irgendwie was werden.
Ich bin mal gespannt.
Bringen die das Teil auch für den PC, wie die letzten Male?
Würde ich mal ausgehen. Also vermutlich auch wieder später, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht. Soweit ich weiß, sind, glaube ich, die letzten paar PC-Teile ganz gut angekommen.
Ich denke auch. Wusstet ihr, dass da auch, naja gut, habt ihr wahrscheinlich gesehen, aber da kommt dann halt auch so eine Art Mario Kart drin vor. Also so ein Kart Racing cool. In dem Spiel als Minigame. Das hat auch noch gefehlt, so ein Yakuza Mario Kart Klon. Saugeil. Naja, aber ich freue mich tatsächlich auf diesen Titel, neben einigen anderen Spielen, Resident Evil 3 und Ghost of Tsushima, Cyberpunk natürlich auch, Last of Us. Ich glaube, das nächste Jahr wird toll.
Apropos Resident Evil, ich habe mir nach dem letzten Podcast Resident Evil 2 Remake geholt. Und hast noch du nicht gespielt. Nein. Na. Ich habe die Demos gespielt.
Ja, fang an, es ist super. Es ist echt geil. Es ist super gemacht. Und dann holst du dir Resident Evil 3, wenn es rauskommt. Obwohl, da wissen wir noch
gar nicht. Und dann liegt das weiter.
Ja, mal gucken. Also da können wir noch gar keine Empfehlung aussprechen. Wir wissen ja nicht, wie Resident Evil 3 wird. Mal sehen. Ja.
Ja. Nächstes Jahr kommen ja auch neue Konsolen raus.
Oh, ja, stimmt. Die PlayStation 5 und Xbox Series X oder Series X.
Die Xbox.
Die neue Xbox.
Abgekürzt. Es wird vermutlich noch eine andere Xbox geben, die dann vermutlich, ich schätze mal, Series S heißen wird.
Das vermuten viele, ja.
Und quasi die kleinere Version davon ist.
Gibt es auch Series XXL oder so?
Eventuell dann in ein paar Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder genauso wird wie halt zuletzt bei also der aktuellen Konsolengeneration, dass dann halt zwischendurch dann Pro-Varianten rauskommen, weil ich meine, damit sind sie ganz gut gefahren, glaube ich. Ich glaube, die haben sich beide ganz gut verkauft.
Ja, stimmt.
Ja, das Gute bleibt, die ganzen Spiele bleiben dann kompatibel, das wäre der Vorteil.
Das ist ein guter Kompromiss, auch wenn man sagen muss, 2019 hat dann schon so die Probleme gezeigt, kann ich mich erinnern. Control läuft, glaube ich, auf Standardkonsolen, also auf normaler PS4 und Xbox One ziemlich schlecht. Von anderen Spielen hat man das gehört. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil.
Ja, allein schon, ich glaube, The Witcher 3 hat schon Probleme bei des normalen PlayStation gehabt und so weiter.
Oh,
bei
hat das, kann unter ich jetzt 30 FPS. Also ich miss jetzt nichts, ich habe es ja auf der PlayStation, also auf der normalen PlayStation 4 gespielt. Ja, es war jetzt keinen auffälligen, also jetzt, was den Spielspaß irgendwie trüben würde. Also es ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so anspruchsvoll.
The Witcher jetzt oder Control?
The Witcher. Ach, Control habe ich gar nicht gespielt, aber das wollte ich eigentlich spielen, aber vielleicht warte ich jetzt mit der PlayStation 5 oder die Xbox, soll ja beide abwärtskompatibel sein, dann kann man sich das Spiel dann vielleicht auf der neuen Konsole dann spielen.
Ja, ja. Das ist dann sehr spannend noch abzuwarten. Wo ich mir dann nicht ganz so sicher bin, was mich dann noch so ein bisschen verunsichert ist, so waren jetzt noch nicht hundertprozentig eindeutig. Es klang immer ein bisschen so auf der Xbox-Seite und auch auf der PS5-Seite, dass dann auch tatsächlich alle Spiele von der letzten Generation abwärtskompatibel sein werden, aber eventuell nicht.
Bei Sony hatten sie es nicht versprochen. Die hatten halt, soweit ich mich erinnere, irgendein Statement war so, die haben das Ziel, also das ist das, was sie anpeilen. ob es dann so sein wird.
Ja, sowas Ähnliches haben sie bei Microsoft auch gesagt. Und ich hatte eigentlich gehofft, angesichts dessen, dass ja die letzte Generation im Prinzip schon standardisierte Hardware war, also quasi...
Ja, bei der PS4 sollte...
Quasi mehr oder weniger Laptops. Hatte ich eigentlich dann gehofft, dass jetzt fortan das alles abwärtskompatibel wird. Wäre schön, wenn...
Also für die aktuelle Generation wird es wahrscheinlich abwärtskompatibel sein. Schwierig wird es eher bei den älteren Generationen
sein. Ja, aber es ist halt die Frage auch wieder, ob voll oder halt wieder nur ein paar Titel, in Anführungsstrichen ein paar. Ich meine... Xbox One sind es ja, glaube ich, 400 Titel oder so, die abwärtskompatibel sind. Das ist ja nicht wenig, aber...
Aber ist es da nicht so, dass du die Sachen runterlädst? Also quasi, du verifizierst nur, dass du das Spiel hast und dann kannst du es runterladen?
Ich meine, in dem Fall schon, ja. Ich meine, da ist ja, war ja noch die Sache die vorherigen Konsolen, also die Xbox 360 und insbesondere die PS3 waren ja weniger... architekturtechnisch gesehen,
ja,
leere PCs, von daher, da mussten sie ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber angesichts dessen, dass halt sowohl Sony als auch Microsoft noch so ein bisschen vorsichtig sind zu sagen, mit irgendwie voller Abwärtskompatibilität, könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell im schlimmsten Falle auch eher so langsam ausrollt mit kompatiblen Spielen, was nicht so toll wäre.
Ja, also ich fände natürlich schön, wenn es wirklich so einen vollständigen Emulator gäbe, also wo man jetzt sich nichts runterladen muss, sondern du legst das Spiel ein und kannst es wirklich dann von Disk spielen, halt so wie die alten Generationen waren.
Na gut, du kannst ja eh keine PS4 und Xbox One Spiele von Disk spielen.
Achso, du meinst für die aktuelle Generation. Nein, ich meine die vergangene Generation. Ich meine jetzt hier zum Beispiel PlayStation 2 oder PlayStation 1.
Ich meine, das wahrscheinlich sowieso nicht. Ich denke, da wird die Abwärtskompatibilität im Prinzip gleich sein mit den aktuellen Generationen, denke ich.
Ich hoffe tatsächlich eher, dass das wirklich, also ich hoffe auf eine Emulation und nicht auf irgendwas runterladen, aber naja, müssen wir sehen. Das ist alles noch, wer weiß, wenn wir jetzt diesen Podcast in einem Jahr nochmal hören, vielleicht lachen wir darüber.
Ich hoffe zumindest, dass ich dann über die Sorgen lachen kann.
Ja.
Nachdem ja jetzt auch quasi Anfang Dezember die Xbox Series X gezeigt wurde und Leute Witze drüber gemacht haben, wie findet ihr denn das Design?
Hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich finde das Design jetzt nicht schlimm. Also ich finde es halt nur sehr, sehr grobklotzig. Es ist jetzt nicht sonderlich hübsch.
Hm.
Aber ich sag mal, die gehen auf Nummer sicher. Die machen halt einen Kasten, der, da kann man halt nicht viel meckern eigentlich, ne, weil es einfach nur ein Kasten ist. Als wenn es jetzt irgendeine besondere Form hätte.
Ja, aber das ist auch so meine Sache. Ich meine, ich kann Leute verstehen, die es vermissen, dass Konsolen einen einzigartigen Look haben, aber für mich ist es ausreichend, wenn es Kästen sind.
Also ich gehöre tatsächlich so ein bisschen zu der Fraktion, die halt so ein bisschen Individualität immer gut finden. Das macht ja auch ein bisschen was an so eine Konsole aus. Also wenn du jetzt einen Kasten hast, dann kannst du dir ja auch einen PC hinstellen, der, also naja, ich meine, ist schon was anderes, aber also vom Look her wäre natürlich so ein, ja, ein bisschen was Cooles, was Einzigartiges, schön. Aber
Ich weiß nicht mehr, ob ich zu der Fraktion gehöre, weil interessanterweise selbst bei der PlayStation 4 nervt es mich teilweise, diese minimale Abweichung von dem Kasten, dass das da halt diese Rillen hat und dieses abgeknickte sind wirklich minimale Probleme, aber hin und wieder beim Kabel anschließen kann das nerven. Von daher, selbst bei denen wäre es mir fast lieber, wenn es einfach nur ein hässlicher Kasten ist.
Wie war das? Die inneren Werte zählen mehr. Werte zählen mehr.
Da hatte jetzt auch zu der Xbox Series X Digital Foundry, kennt man vielleicht quasi die Technik-Super-Nerds, was was Videospielreportagen angeht, hatten jetzt so ein paar Spekulationen angesichts dessen, was man schon über die Series X weiß und wie sie jetzt aussieht, gemacht und auch so ein paar interessante Sachen dabei. Also ich meine, dass das Design halt so vergleichsweise riesig ist, wurde halt mal wieder auf Kühlung geschoben. War ja in etwa so ähnlich wie bei der Xbox One X, die zwar sehr, sehr klein ist, tatsächlich noch kleiner als die PlayStation 4, glaube ich. Ja, ein bisschen. Aber dafür halt unglaublich, unglaublich schwer. Und da ist jetzt halt die Vermutung, dass viel von dem Design halt daher kommt, dass da auch wieder massiv Lüftung drin ist. Was auch darauf zurückführt, dass spekuliert wurde, angesichts dessen, dass quasi sich in Sachen Prozessorentwicklung nicht so viel getan hat seit der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X, dass es tatsächlich bei der nächsten Konsolengeneration weniger eine Frage ist von modernen Chipsets, sondern mehr eine Frage von wie viel Power da reingeht. Also quasi tatsächlich mit wie viel Watt die betrieben werden.
Ich muss da kurz einspringen und sagen, dass die basieren beide auf AMD-Architektur dann, ne? Mit 7 Nanometer. Also da hat sich schon ein bisschen was getan, was die Technik betrifft.
So. Ich muss mal gucken. Das wurde tatsächlich angesprochen. Ich muss mal, gib mir mal ganz kurz. Ja, okay. Das habe ich dann vielleicht ein bisschen anders verstanden. Also jetzt, die modernen Konsolen werden dann jetzt vermutlich einen 16-Nanometer-Chip haben. Nein, Quatsch. Moment. Einen Moment. Entschuldigung. Nein, doch, 7 Nanometer sind jetzt quasi an die zukünftigen, richtig?
Ja. Halt.
Ja. Ja, nein?
Ja.
Ja, okay. Ich habe dich nicht ganz richtig verstanden. Und 16 Nanometer waren die ursprünglichen. Ja, genau, das ist es. Es wurde halt aber dann trotzdem argumentiert, dass quasi die Scheiße, was heißt Density auf Deutsch?
Dichte?
Ja, die Dichte der Transistoren sich vermutlich nicht verdoppelt hat oder so. Und das und deshalb dann bei den neuen Konsolen mehr dann der technische Sprung halt durch höhere Frequenzen kommt und halt durch mehr Power, die da durchgeht. Und das dann halt auch ein bisschen damit zu tun hat, eben, dass die Xbox Series X, das ist ein blöder Name, dass die dann auch entsprechend so groß ist, weil halt da dann auch für die Chips sehr viel mehr Energie durchgeführt werden muss und die dann halt auch sehr viel wärmer werden und entsprechend sehr viel mehr gekühlt werden müssen.
Ja,
ein bisschen sagen, halt wie bei regulären PCs.
Kleinere Fläche ist auch schwieriger zu kühlen, muss man auch noch bedenken. Ein bisschen. Das ist auch Vor- und Nachteile halt, ne, bei der Verkleinerung.
Ich meine, was sicherlich interessant ist, was dann auch allgemein interessant, was mich dann auch ein bisschen zu denken gibt, was dann auch die PC-Seite betrifft, ist, dass dann ja auch beide Konsolen mit SSDs laufen werden. Mit NVMe-SSDs. Da bin ich vor allem mal gespannt, weil das sind ja auch quasi so, insbesondere bei den PlayStation 5 Artikeln von letzten Jahr, war das ja quasi so der große Aufhänger, dass das dann massive Verbesserungen bringen wird, halt nicht nur bei den Ladezeiten, sondern eben auch, was halt quasi die Bandbreite betrifft, in dem Sachen geladen werden können. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das bei PCs dann wieder reflektieren wird, weil ich meine, bei PCs sind natürlich SSDs schon wesentlich länger da, aber halt auch kein Standard, ne?
Bei PC kannst du ja nicht davon ausgehen, dass jemand eine SSD hat.
Ja, genau. Ich bin halt mal gespannt, ob wir tatsächlich dann in den nächsten Jahren auch mal Spiele sehen werden, wo dann beim PC die Voraussetzung sein wird, dass es auf einer SSD installiert wird. Das wäre interessant zu wissen. Das
ist an sich eigentlich nur ein Datenträger, also vom Grundprinzip her. In VMS.
Naja, aber halt mit sehr unterschiedlichen Bandbreiten, was das Laden angeht. Und zumindest, ich weiß gar nicht, bei PC war es nicht so das große Problem, aber bei Konsolen, insbesondere der Xbox 360, erinnert man sich ja gerne an die Unreal Engine 3 zurück, wo dann immer die, wo dann immer Texturen sehr langsam geladen haben. Und wenn dann halt mehr darauf hingearbeitet wird, auf diese hohe Bandbreite, die dann da ist, ist dann halt die Frage, ob das dann bei PCs früher oder später auch eine Voraussetzung wird. Das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mich stelle.
Weil die NVMe-SSDs, die hängen direkt am, an der PC-Express-Schiene, soweit ich mich erinnern kann, da sind auch die Geschwindigkeit abseits von gut und böse im Vergleich zum normalen SATA-Schnittstellen, die man normalerweise halt nutzt, so, ne, im ganz gewöhnlichen PC dann. Bestimmt für so Open-World- und Streaming-Geschichten könnte interessant werden. Wenn man genug Krams hat.
Open World ist ja das Erste, was mir auch einfällt. So.
Da ist natürlich das Interessante, das war ja schon bei der letzten Konsolengeneration so, da haben schon PlayStation 4 und Xbox One haben da sowohl ja den Nachteil als auch den Vorteil von quasi, dass Grafikspeicher und RAM-Speicher quasi derselbe ist, also dass es ein geteilter Speicher ist. Vorteil im Sinne dessen, dass dann schon bei der PS4 Sachen auf GDDR6 gelaufen sind, glaube ich. Was wesentlich schneller ist als DDR3. Und ich weiß gar nicht, wie viel ist das immer noch schneller als DDR4? Weißt du das zufällig?
Grafik, also die RAMs, die auf den, also die Videorams sind immer schneller gewesen bislang. Ich weiß nicht jetzt, wie genau bei der 6er und der 4er aussehen soll, aber die brauchen hohe Performance da. Deshalb gibt es halt den Grafikspeicher direkt näher am Chip und mit viel höheren Bandbreiten angebunden und so weiter.
Ja, das war halt immer schon so der, das war so der, dieser minimale Vorteil von PlayStation 4 und Xbox One, dass es halt dann ein geteilter, schnellerer Speicher war, aber dann eben halt auch ein geteilter Speicher. Das heißt, meistens nicht so viel da. Da konnten dann halt PCs dominieren. Also das ist das, was mich jetzt interessieren würde, was man aber nur auf lange Zeit sehen kann, wie sich jetzt halt die technischen Spezifikationen von den zukünftigen Konsolen dann wieder zurück reflektieren werden auf PCs. Die natürlich dann immer noch im Endeffekt leistungsfähiger sind, aber hat dann halt eventuell trotzdem, je nachdem, wie alt der PC ist oder was auch immer, dann nicht ganz so auf dieselbe Architektur spielen. Ja, was dann auch zu der anderen Seite. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht reinreden.
Wir werden es sehen.
Ja. Was dann aber auch vielleicht etwas plastischer eine interessante Sorge ist, die Digital Foundry erwähnt hat, die mich dann auch so jetzt ein wenig stutzig und vielleicht ein wenig besorgt macht. Es sieht so aus, als würden die zukünftigen Konsolen sehr, sehr, sehr teuer werden.
Könnte sein. Also es wurde ja schon spekuliert oder beziehungsweise irgendwann hatte mal gesagt, dass die PlayStation 5 vielleicht 800 Euro kosten könnte. Vielleicht sogar mehr. Bei der Xbox, ja gut, da hat jetzt noch gar keiner irgendwas zu gesagt. Also zumindest jetzt habe ich nichts in Erinnerung. Aber naja, von der Hardware, also wenn es jetzt nicht ordentlich subventioniert wird, wird es tatsächlich sehr, sehr teuer.
Ja, und das ist so ein bisschen, da ist dann auch tatsächlich wieder die Frage. Wenn dann die Preise so hoch sind, muss man vielleicht dann doch nochmal überlegen, inwieweit sich dann für Konsolenspieler die Konsolen noch lohnen. Also in dem Digital Foundry Artikel wurde halt jetzt zu der Xbox One X erwähnt, dass es halt vermutlich um einiges teurer wird, auch wenn da spekuliert wurde, angesichts dessen, was für ein Desaster es damals war bei der PlayStation 3, mit deren Launchpreis, dass sie nicht über $600 gehen können.
Ja.
Aber dann wiederum muss man ja auch bedenken, für zumindest auf Xbox-Seite werden ja vermutlich 2 Konsolen rauskommen. Und da ist dann halt entsprechend die Frage, ob man dann vielleicht die Series X als quasi als High-End-Konsole mit seinen geschätzten 12 Teraflops und was auch immer dann nimmt, um zu sagen, da ist quasi der Preis nach oben offen.
Aber was willst du denn dann für Spiele anbieten? Ich meine, wenn du jetzt sagst, die, ich sag mal, die Low-Version von der Xbox, auf welchem technischen Niveau wäre die? Wäre die dann auf dem Niveau der Xbox One X?
Das ist halt die Frage. Das ist halt, hauptsächlich ist halt die Frage, inwieweit dann diese ominöse andere Konsole, falls er dann existiert, ich meine, kann immer noch sein, dass die dann noch irgendwann gecancelt wird und dass dann tatsächlich nur eine Konsole rauskommt.
Ja, klar. Ja, aber ich meine, wenn ihr dann ein Spiel...
Wie die dann beide im Vergleich aussehen, also
bringst du dann
die sehr lose Aussage von Microsoft ist, dass die Series X 8-mal stärker sein wird als die Xbox One, die ursprüngliche, und doppelt so stark wie die Xbox One X.
Ja, aber wenn jetzt ein Spiel rausbringst, also angenommen, es gibt zwei, einmal die Low-Version und die High-Version, ist dann das Spiel so, ich meine, wenn du jetzt direkt zum Start rausbringst, wie jetzt in der Vergangenheit, wir hatten ja die Xbox One und dann die Xbox One X, müssen die Entwickler dann direkt zwei Versionen von dem gleichen Spiel bringen und das dann halt, oder das Spiel so weit konfigurierbar machen, dass das auf beiden Plattformen läuft? Würde das ja nicht einerseits...
Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber es führt dann schon zu der interessanten Frage, inwieweit dann das auf den beiden Konsolen unterschiedlich sein wird.
Ja, das ist nämlich die Frage, willst du dann halt das Spiel konfigurierbar machen, aber dann würde einerseits das die schwächere Version entweder die stärkere Version ausbremsen oder andersrum, du würdest halt eine richtige nicht gerade gut laufende Version auf der anderen, also auf der schwächeren Version haben, nur halt um auf der stärkeren Xbox dann eine bessere Version zu haben. Wie du ja schon sagtest, es gibt ja jetzt schon Control, ein Spiel, das halt dann auf den normalen, also auf den alten Versionen nicht so performant läuft. Aber wenn du das jetzt vom Start weg so hast, dann hast du das wahrscheinlich schon viel, viel früher im Zyklus der Konsolengeneration. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, ich auch nicht. Das ist...
Vielleicht einfach sowas wie Raytracing bei der einen, bei der anderen nicht. Oder Auflösung ein bisschen höher und bei der anderen weniger. Irgendwie sowas
so ganz. Ich denke, auf sowas wird es hinauslaufen, aber das ist dann im Endeffekt halt auch ein bisschen die Frage, ob das reicht in gewisser Weise.
Also wenn du das machst, dann wäre das ja so, wie jetzt das bei der aktuellen Generation ja ist, so dass du also in meisten Fällen ist es ja so, dass du entweder halt entscheidest, du spielst auf 4K oder auf 60 FPS in der besseren Version, dann gewinnt die neue Generation aber nicht so viel mehr an Performance, sag ich. Dann hast du nicht so ein, ich sag mal, da kannst du nicht so viele Spiele reinbringen, die du, keine Ahnung, als Beispiel jetzt eine bessere KI zum Beispiel, obwohl wir wissen, dass die Entwickler darauf jetzt nicht sonderlich viel Wert legen. Aber das könntest du dann diese Performance kannst du dann nur für solche Sachen nutzen. Dann musst du es woanders natürlich an einbußen, wenn du das dann in dieser Hinsicht skalierbar machen möchtest.
Das sind so alles die Fragen, die ein bisschen offen sind. Und eigentlich hatte ich dann auch tatsächlich gehofft, dass mit diesen quasi Halbzeit-Upgrades diese Idee von zwei verschiedenen SDKs am Anfang so ein bisschen eliminiert wird. Von daher bin ich auch nicht so ganz angetan von der Idee, dass dann noch eine CFS kommen wird.
Verkaufstechnisch ist es eigentlich brillant, weil ich meine, du willst ja, wenn, also zumindest aus Microsoft-Sicht, wenn du zwei Versionen auf den Markt bringst, du bringst eine Version, die richtig teuer ist, quasi, die aber leistungsstärker ist als dann vielleicht die PlayStation 5. Bringst dann aber eine günstigere Version, die dann günstiger ist als die PlayStation 5, kesselst quasi sozusagen die PlayStation 5 ein. Also ich sag mal, aus Wettbewerbersicht würde das dann Sinn machen. Aber ich, aus jetzt für Entwickler muss das ja dann echt die Hölle sein, dann oder ich weiß nicht genau. Ich finde tatsächlich immer eine Version tatsächlich am besten für eine Konsole.
Ja, so immer weiter Richtung PC geht das halt irgendwie.
Aber wir sind schon technisch, also von
Hardware. Ich meine, technisch gesehen sind es ja beides PCs.
Da ist jetzt nicht mehr irgendwie.
Ich meine, der letzte Vorteil, dass man eine Konsole hat und dann alles drauf spielen kann, geht auch langsam so ein bisschen verloren halt, ne?
Ja, das ist halt da tatsächlich das Problem, was ich jetzt dann halt schon so ein bisschen gesehen habe, jetzt quasi in den letzten zwei Jahren, dass da halt hin und wieder mal Spiele kommen, wo es dann heißt, die laufen dann nicht toll auf Xbox One, insbesondere auf Xbox One, aber auch dann noch teilweise auch auf der PS4 Classic oder wie man sagen will. Mhm. Und wenn das dann schon von Anfang an ist, dann ist halt so ein bisschen, dann muss man sich halt noch so grundsätzlich die Frage stellen, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, einen PC ins Haus zu bringen.
Ja, definitiv. Ja,
insbesondere, wenn dann halt auch noch so Fragen kommen, das ist dann ja auch die Frage mit dem ganzen SSD-Kram und so. Inwieweit wird das dann erweiterbar sein? Weil, weiß dann nicht, wie es euch geht, aber bei mir, bei sowohl der Xbox One als auch der PS4 bei mir hängen bei beiden externe Festplatten dran.
Bei mir auch.
Und ist relativ voll.
Voll wird's jetzt bei mir nicht, weil ich ja viel auf Retail setze. Da wird dann zwar, ja gut, ich meine, die Spiele werden so oder so installiert werden. Wahrscheinlich noch mehr als in der aktuellen Generation. Vor allem, wie willst du sonst von der von der SSD profitieren, wenn du die Spiele nicht installierst. Aber ja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich auf Erweiterbarkeit, aber über eine externe Platte wird es wahrscheinlich schwierig werden. Also zumindest über klassisch USB.
Oder halt dann mit sehr speziellen Spezifikationen. Ich meine, das ist ja an sich weniger der USB-Port, sondern mehr, was für Festplatten dann man anschließen kann.
Ja, vielleicht werden die auch noch ich meine, Sony hat ja sowas ja auch öfter schon in der Vergangenheit mal gebracht, einfach so eine Art eigene Hardware rauszubringen, um das zu erweitern, die dann halt besonders teuer ist und sich auch nur speziell über eine bestimmte Schnittstelle halt anschließt.
Ja, das ist genau das, was ich
das sind was, die neuen
wo ich Memory wieder Cards. Zurückdenke, diese Albträume von den Xbox 360 Festplatten und dann noch vorher von den PlayStation Memory Cards.
Ja, die ja.
Will ich nicht unbedingt wieder zurück, aber es sieht so aus, als
mal gucken.
Ist das zumindest eine Änderung? Wie war das quasi auch einhergehend mit der Sache, dass die nächste Konsolengeneration nicht billig wird, erweitern wird wahrscheinlich auch nicht billig.
Wie war das mit Sega Saturn und N64 nochmal? Mit der RAM-Erweiterung?
Ach, ja.
Ja, gut, also wir kennen es aus der Vergangenheit zu Genüge, sagen wir so.
Und von daher, das muss dann nicht unbedingt sein. Und das sind so die Sachen, die mich dann ein bisschen Sorg machen, was die nächste Konsolengeneration angeht. Auch wenn, um es vielleicht das Thema ein bisschen positiv abzuschließen, zumindest kann man aber gleichzeitig positiv sagen, nachdem ja die Xbox One und die PS4 sehr zaghaft waren, was das Technische angeht. Ich meine, selbst zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, waren sie ja recht underpowered, also eher im Vergleich zu schwach, was so im Vergleich zu PC-Hardware angeht, dass das jetzt nicht mehr so das Thema ist bei der nächsten Konsolengeneration.
Jedenfalls nicht so zu sein, ja.
Was dann wieder recht spannend wird, auch wenn ich schätze dann auch ein bisschen notwendig, weil dann auch wieder die Frage ist, Wie groß sind dann überhaupt die optischen Unterschiede zwischen den Konsolengenerationen? Beziehungsweise die verkaufbaren Unterschiede.
Ich glaube, wir werden da nicht so groß viele Unterschiede sehen. Zumindest jetzt nicht von den Drittherstellern wird wahrscheinlich nicht so viel kommen. First Party, weiß ich nicht, müssen wir sehen. Bis jetzt haben wir ja, ich glaube, zwei Titel haben wir jetzt auf jeweils einer Konsole gesehen, auf den, ich glaube, Game Awards war das.
Ja.
Weil das müssen wir abwarten. Also ich glaube, es ist jetzt echt schwer, das einzuschätzen. Ich bin mal auf die E3 gespannt, ob da jetzt einer von den Herstellern oder beide jetzt groß irgendwie mehr was zeigen oder ob die jetzt sich gegenseitig abtasten und abwarten. Ich weiß nicht.
Naja, ich denke, sie werden beide eigene Events haben, wo sie dann nochmal konkreter über die Konsolen reden. Also sie werden dann nicht... ich glaube, die E3 wird, glaube ich, nachdem sie dieses Jahr schon ein bisschen ins Hintertürchen geraten ist, glaube ich, noch weiter ins Hintertürchen geraten.
Kann gut sein, ja.
Weil man ja schon irgendwie gesehen hat, dass das schon seine Vorteile hat. Timing-technisch, wenn man unabhängig irgendwie was raushauen kann. Da hat ja Nintendo ist da immer ganz gut gefahren mit ihren Directs, die sie dann immer sehr schnell schalten konnten.
Ja, ist richtig.
Wenn irgendwo anders eine Ankündigung gab und ja, ich glaube, so bei den ganzen Messen wollen sich zumindest die großen Hersteller jetzt auch nicht mehr quasi das Rampenlicht teilen.
Ja, ich glaube auch. Na, ich denke mal, das ist auch unsere Skepsis ist ein gutes Schlusswort für den diesjährigen, sag ich schon, für diesen Podcast.
Ja, das haben wir auch beschlossen. 2020 wird es nur einen Podcast geben und das war's.
Ja,
aber mal gucken. Ja, aber ja, im Prinzip, ein bisschen Skepsis. Hauptsächlich zeigt es halt auch überraschend viel Raum noch für Spekulationen und überraschend viel, was man nicht weiß.
Mal schauen.
Cool.
Zum Thema Abwarten nochmal, ne?
Ja.
Ich wollte ja auf Black Mesa Xen Levels warten, bis die aus dem Beta-Programm raus sind, ne?
Oh ja, das hast du in der letzten Folge gesagt.
Dazwischen ist wieder was passiert und sie sind veröffentlicht worden. Ganz normal.
Ja. Gab's schon, hast du schon irgendwas davon gehört? Weil ich habe tatsächlich noch keine Eindrücke überhaupt zu der Sache gehört.
Nee.
Gibt's da? Naja, das ist halt auch so die Sache. Ich meine, im Prinzip ist es ja immer noch ein Mod, von daher, wie viele traditionelle Reviews es da geben wird, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber bin mal ganz gespannt.
Sind auf jeden Fall 10 Gigabyte gewesen zum Updaten.
Prinzip auch auf meiner unendlichen Liste mal Black Mesa zu spielen, aber tatsächlich werde ich jetzt, glaube ich, dann eher nochmal das klassische Half-Life 1 in VR spielen. Weil das kann man schön auf der Oculus Quest machen. Aber da muss ich mal andermal von berichten.
Gut.
Ja. Also ja, großes Preview. In einer der nächsten Folgen werden wir dann über Half-Life reden, aber nicht über Half-Life 3 oder
nicht Alex.
Oder das nicht Half-Life 3.
Das nicht Half-Life 3.
Da habe ich keine Hardware für, das kann ich jetzt schon sagen.
Habt ihr das mitbekommen, dass das Alex verschoben worden ist, nur weil das so erst ursprünglich eigentlich Ende 2019 rauskommen sollen zu den ganzen Weihnachtsgeschichten.
Ich habe eine Überraschung für dich. Es ist ein Valve-Spiel. Es wird nochmal verschoben.
Ja, das Lustige ist, primär munkelt man, das geht darum, dass die, es ging um Bewegung innerhalb des Spiels, weil, die haben da so ein Teleportsystem gehabt und jetzt wollen die das anscheinend auf freie Bewegung umstellen.
Das ist immer noch so ein unlösbares Problem, was VR angeht, ist halt, dass Leute teilweise seekrank werden von den Spielen.
Jochocho und Flasche rum.
Naja, seekrank im Sinne halt von Motion Sickness. Ich glaube, da gibt es kein besseres deutsches Wort für.
Ja, das passt.
Und das ist dann immer so ein bisschen die Sache. Hat man ja jetzt auch gesehen mit Boneworks, was jetzt neu raus ist für PC-VR. was ja so ein bisschen sehr, würde ich sogar sagen, Half-Life inspiriert ist, aber was einige Leute nicht spielen können, weil da gibt's halt dann halt nur die Option, dass du dich regulär bewegst, wie in anderen Spielen auch, ohne teleportieren. Und dazu kommt dann halt noch, dass es ein physisch sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen anstrengendes Spiel ist, aber halt ein Spiel, wo viel mit Klettern und sowas ist. Hm. Da stehen nicht alle drauf. Von daher kann ich das schon sehen, dass der Valve ein wenig vorsichtig ist, aber ich weiß es nicht. Das ist noch so ein Problem, was mal irgendwann gelöst werden muss, aber bisher hat noch keiner so einen richtig guten Ansatz dafür.
Ach ja.
Schwierig, schwierig.
Aber Boneworks ist ein lustiger Name.
Soll auch ein interessantes Spiel sein. Ich kann es nicht spielen, weil ich habe nur Oculus Quest. Ich habe keinen PC, der das liefern kann.
Ich habe noch überhaupt kein VR-Headset. Hat sich bislang zum Rumprobieren, dann kann man dann auch so in diese Spielcafés gehen. Ah, wie heißen die da? Holo-Café,
ja.
Und sonst für privat weiß ich nicht. Also ich sehe da noch für mich persönlich jetzt keinen Verlust jetzt, wenn ich kein Headset habe.
Nee, das ist, ja. Das Problem ist halt auch leider, da gibt es einige Probleme noch mit. Insbesondere, dass du es jetzt auch nicht so gut bewerben kannst. Du kannst auch keinem jetzt so gut VR verkaufen, der es noch nicht gespielt hat.
Naja, das stimmt voll.
Tja, von daher,
es bleibt nur die Industrie ab 18, die das pushen muss, ja?
Oh.
Ich glaube, die haben es noch am einfachsten.
Ach ja.
Die haben es noch am einfachsten, auch wenn die dann vermutlich noch Zusatzhardware brauchen. Oder vielleicht Kompatibilität zum PlayStation 2 Trans Vibrator für Res.
Wow. Naja.
Könnt ihr ja mal googeln, Kinder.
Ja.
Das war ein echtes Ding. Und es war kein Vibrator, auch wenn es so hieß.
Und es
eine kleine Tasche hat, die abwaschbar war. Und etwa die Größe hatte von, naja, lassen wir es jetzt. Auf jeden Fall.
War das diese Kickstarter-Kampagne, ne? Die komische?
Nein. Das war zu PlayStation 2-Zeiten, als der PlayStation 2-Port von Res rausgekommen ist. Du weißt schon, diesem Musikspiel.
Ja.
Gab es zusätzlich, aber ich glaube nur in Japan veröffentlicht, den Trans Vibrator, der im Prinzip nur ein USB-gesteuerter Vibrationsmotor war.
Ach so, okay.
Der dann aber unabhängig in dem Spiel von den Controller-Vibrationen vibriert hat. Und den man dann an seinen Körper legen konnte, um mehr Vibrationen zu spüren.
Okay, habe ich nicht gewusst, okay. Ja.
Cool. Das ist dann die Hausaufgabe, können dann alle googeln. Derweil die Hausaufgabe für die Konsolenhersteller und die VR-Hersteller für 2020 ist dann noch mehr Überzeugungsarbeit zu leisten und hoffentlich die Preise ein wenig im Schach zu halten. Und wenn keiner mehr Einsprüche hat, dann beenden wir es vielleicht da mit dieser Aussage. Vielen Dank fürs Dabeisein, Marco und Anton.
Kein Problem.
Immer wieder gern.
Vielen Dank fürs Zuhören, Hörer. Also ihr alle, insbesondere du, Kevin. Alle, die Kevin heißen, werden jetzt super schockiert sein.
Woher hat das gewusst?
Ja. Ich hoffe, wir haben überwiegend Kevins als Hörer.
Ja.
Damit sich das jetzt gelohnt hat. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Namen.
Vielleicht mit einem weiblichen Namen, das ist Gleichberechtigung.
Ja.
Kevina? Ja.
Was ist die weibliche Version von Kevin? Noch eine Hausaufgabe. Bitte schreibt in die Kommentare, was die weibliche Version von Kevin ist.
Ja.
Und solange vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal lesen wir die besten Antworten vor.
Und auf jeden Fall noch guten Start ins neue Jahr. Ne?
Ja, genau, guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, falls ihr jetzt keine Lust mehr habt, den Rest zuzuhören, also die nächsten Podcasts dann ein schönes Jahr.
Besucht uns auf der Website auf jeden Fall.
Ja, besucht uns auf der Webseite. Wenn wir schreiben, dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao.